Was ich einfach viel zu viel draußen sehe, ist, dass jeder jetzt versucht, seine eigene KI aufzusetzen. Das macht meines Erachtens wenig Sinn.
Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, und zwar Sebastian Kielmann. Sebastian Kielmann hat auf der einen Seite schon verschiedene Unternehmen, gerade im HR-Bereich, gegründet, mit rein investiert, mit Wissen, mit Geld, mit allem drum und dran. Und heute sitzt er aber als KI-Experte bei uns am Tisch, weil wir möchten heute über KI in Bewerbungsprozessen, KI in Onboarding-Prozessen und Ähnlichem sprechen, weil ich glaube, das ist gerade ein besonders aktuelles Thema. Aber Sebastian, KI gibt es für dich ja nicht erst seit gestern. Also seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema und wie bist du dazu gekommen?
Jedes Mal, wenn ich diese Frage bekomme, kriege ich fast schon Panik. Seit 2001, damals war ich bei SAP in Waldorf tätig und wusste nicht, was ich abends anfangen sollte. Und habe dann mir überlegt, wieso verstehe ich Sachen und mein Computer nicht? Und fing dann an, wissenschaftliche Abhandlungen zu künstlicher Intelligenz, die damals noch nicht so einfach zu greifen waren, wie es heutzutage ist. Also du konntest nicht einfach irgendwie online irgendwelche Papern runterladen oder so etwas. Gab es sehr wenige Informationen, die Community war noch nicht so groß. Und was heutzutage komplett unterschätzt wird, ist, dass halt 2000er, also zwischen 2000 und 2010, oder ich würde mal sagen eher schon seit 90 bis 2010, eher so eine KI-Eiszeit herrschte. Mhm. Es gab selbst in der Forschung fast keine Budgets für reine Forschung. Und daher dachte ich so, auch ganz spannend, mal mich ein bisschen mathematisch damit zu beschäftigen. Es ging gar nicht um, was heutzutage der Schwerpunkt ist, KI zu nutzen, um Lösungen zu liefern, ja, sondern es ging tatsächlich eher um Knobelarbeit mit Mathematik. Mhm. Wenn man in einer kleinen Stadt wohnt und man nicht allzu viel zu tun hat nach der Arbeit, dann saß ich halt am Computer und habe mir irgendwelche mathematischen Formeln ausgesucht und Sachen implementiert. Es gab noch nicht so die Frameworks, die es heute gibt. Man konnte nicht irgendwo runterladen, auf dem Computer installieren und loslegen. Ja. Und von so etwas wie ChatGPT, vergiss es, dass ich glaube, selbst vor 5 Jahren hätte kaum jemand träumen können, dass es heutzutage diesen riesengroßen Sprung an Interesse und Möglichkeiten geben würde.
Und was hat das für einen Einfluss auf deine Arbeit, dass das jetzt gerade noch mal stärker in der Breite angenommen wird, dass es Lösungen gibt, wo ich einfach online ChatGPT eingeben kann, mich in 10 Sekunden wahrscheinlich registriert habe und dann direkt Fragen an die KI stellen kann? Welchen Impact hat das in den letzten 4, 5 Jahren auf deine Arbeit gehabt?
Unterschiedliche. Auf der einen Seite war das Interesse plötzlich da, erheblich höher als davor. Also man wurde viel mehr eingeladen, Vorträge zu halten, die Neugierde war da. Man gerät immer mehr im Bereich Lösungen, ja, statt nur an der KI zu werkeln, guckt man, dass man eine Lösung mit der KI irgendwie bekommt.
Ja.
Was viel war, ist ein höheres Verständnis für KI, gepaart mit Verwirrung. Auf einmal hat jeder gedacht, dass KI ChatGPT ist. Und dann muss man erstmal sagen, nein, das sind LLMs, das sind eine Art von Conversational KI, die man dann nutzen kann. Aber es gibt noch ganz viele andere, ob es jetzt mit der Bilderkennung oder Bilderstellung, ob es mit die Sprache transformieren, bis hin Cluster- und Dimensionsreduktion und. Also es gibt halt viele Sachen, die man machen kann. Die Herausforderungen sind tatsächlich eher mehr geworden. Mehr achten auf Ethik. Es ist viel greifbarer und einfacher. Ich würde mal sagen, vor 10 Jahren war es schon eher wissenschaftlich, ja, aufwendig, es hinzubekommen. Heutzutage durch diese KIs kann praktisch jeder sich einen Cursor oder Ähnlichem runterladen, ganz schnell lernen, ein bisschen zu programmieren und schon so mit Schnittstellen und Sachen ihre eigene KIs aufsetzen, sodass halt KI-Experten wie die Pilze irgendwie erscheinen. Und auch da wieder die Herausforderung, was für ein Experte brauche ich? Ne? Früher war der KI-Experte jemand, der sich mit der Mathematik darunter beschäftigt hat. Heutzutage ist halt jemand, der vielleicht ganz spezielle Prompts für eine Branche definiert, jemand, der die Schnittstellen kennt, der die unterschiedlichen Modelle kennt und. Also es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, dass halt auch da wieder die Herausforderung kommt, das alles mittlerweile zu begreifen und, ja, zu greifen. Aber es gibt auch vieles, was vor 3, 4 Jahren nicht abzusehen war, dass es halt jetzt auf einmal schon da ist. Und da sprichst du, hast du hier gerade angesprochen, das Thema zum Beispiel Recruiting, Bewerbungen analysieren und.
Ja.
Gerade das Verständnis der menschlichen Kommunikation durch die KI ist halt krass explodiert.
Ne? Absolut. Und du nutzt das ja auch insbesondere. Also ich glaube, das ist übrigens auch ein Grund, wieso wahrscheinlich auch viel, viel mehr in den Bereich KI investiert wird, weil es geht ja vor allem um Lösungen. Und wenn es Lösungen gibt, dann kann man investieren, weil dann kriegt man einen Return on Invest. Und ich glaube, das hat diesen Markt deutlich verbessert. Also man muss auch sagen, wenn wir als Krüger Consulting nicht zumindest mal in gewissen Punkten KI nutzen würden, dann wären wir, glaube ich, gar nicht mehr marktfähig in unserem Markt oder nicht mehr lange. Und ich glaube, das kommt jetzt natürlich auch in immer mehr andere Branchen. Da geht es wahrscheinlich erstmal vor allem darum, Daten zusammenzutragen, damit man auf diese Daten dann überhaupt KI übertragen kann. Also ich glaube, viele KI-Experten beschäftigen sich wahrscheinlich mit ihren Kunden auch stark damit, erstmal eine saubere Datengrundlage zu haben, bevor man die KI implementiert. Aber damit der Zuschauer dich auch einmal gut zuordnen kann. KI und HR, das ist ja so ein bisschen der Titel von heute. Mit welchen HR-Lösungen im Bereich oder auch Recruiting-Lösungen im Bereich KI beschäftigst du dich? Was sind da Themen, die du stark beleuchtest oder wo du halt vielleicht auch mit gewissen Produkten unterwegs bist?
Also für mich war, ich fange mal ein bisschen früher an. Vor einigen Jahren hatte ich halt ein Startup und sind super schnell am Wachsen gewesen. Dann kam Corona. Und auf einmal hatte man Personalmangel, weil es schwierig war, Entwicklern zu finden. Man hatte regionale Barrieren, weil niemand konnte ins Office kommen und man hat kaum Bewerbung. Wie sollte man die Interviews? Und somit haben wir dann halt überlegt, ich bin halb Brasilianer, halb Deutscher. Lasst uns mal den brasilianischen Markt angucken und haben halt dort angefangen, unser Team auch aufzubauen. Und somit hatte ich auf einmal zwei Herausforderungen. Ich musste Kandidaten in Deutschland finden, die es praktisch nicht gibt, also Active Sourcing, musst du selber ansprechen. Und wenn ich eine offene Stelle in Brasilien hatte, hatte ich 150 bis 180 Bewerbungen in einer Woche. Wie soll ich die abarbeiten, absagen, zusagen, zu Interviews einladen, wer passt denn und so etwas. Und dann saß ich zu Hause und dachte so, ach, das ist doch mal ganz spannend, wenn ich mal ein KI-Know-how mal dafür nutze. Und somit begann das Ganze, dass ich dann immer mich mehr in diese ganzen HR-Themen einarbeitete mit einer unfassbaren großen Unterstützung der HR-Bubble. Ich glaube, ich habe in der ersten Woche, wo ich mir das überlegt habe, habe ich 5 Leute bei LinkedIn angeschrieben und habe gesagt, hey, sorry, wir kennen uns gar nicht, aber ich habe hier eine Softwarefirma, ich würde gerne Personal einstellen. Was muss ich wissen?
Ja.
und ich habe tatsächlich von diesen 5 haben wir dann Intros gemacht bei anderen HR-Lern und anderen Recruiter und Personaler und so weiter und so fort. Ich glaube, aktuell ist mein LinkedIn-Netzwerk nur was Personal und Recruiting, HR angeht, weit über 1000 Leute groß. Und Leute schickten mir alte Bücher, die sie hatten, abfotografierte Seiten im Urlaub. Ich lese gerade folgendes Buch über Remote Recruiting und haben dann Fotos abgeschickt und mir zugeschickt.
Musst du kurz an dich denken.
Es war halt, ja genau so. Ich war total baff, über was darüber kam. Und ich dachte so, in dieser Community würde ich gerne weiterbleiben. Hab das Unternehmen dann tatsächlich verkauft und bin aktuell als CTO bei Catch unterwegs, wo ich denke, die ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, das kann ja jedes Unternehmen unterstützen. Gerade wenn man viele Bewerbungen reinbekommt, dass sich halt 3 Key-Sachen, mit denen wir uns aktuell hauptsächlich beschäftigen, ist das Nachtragen, Nachfassen von Informationen. Jemand hat sich beworben, aber mir fehlt noch der Führerschein oder irgendein Zeugnis. Lebenslauf ist nicht vollständig. Es gibt Lücken im Lebenslauf. Dass es halt so einfach wie möglich ist, diese Informationen nachzureichen. Und jetzt nicht, indem ich halt Dokumente hochlade, eine lange E-Mail mit einem Anschreiben oder so etwas, sondern dass ich über WhatsApp mit der KI chatte, dass ich einen Telefonanruf durch die KI bekomme mit einer angenehmen Stimme, dass ich ansonsten E-Mails hin und her schicke und denke die ganze Zeit, ich schicke das mit irgendeiner Person, aber es ist die KI, die halt sehr wertschätzend mit mir dann halt umgeht und mir schreibt und fragt, ja, könntest du bitte noch mal mir Folgendes erläutern? Ein kleines Beispiel dafür war, Bewerber, der für eine Sales-Stelle sich beworben hat, darin wurde explizit nach Pipedrive gefragt, im Lebenslauf stand nur CM. und die KI dann einfach nachgefragt hat, hast du Erfahrung mit welchen CRMs, ist es Pipedrive, Salesforce, HubSpot und so weiter? Kandidat hat dann zurückgeantwortet, ja, ich habe schon mit Salesforce gearbeitet und mit HubSpot. Nochmal gefragt, wie ist es mit Pipedrive? Habe ich noch nicht. Und somit wurde gesagt, er kennt sich mit CRMs aus. Der Umstieg von anderen CRMs auf das gewünschte CRM ist geringfügig. Also ja, wird die Person anders gerankt. Das ist genau der nächste Schritt. Wenn wir die Informationen halt bekommen, werden sie dynamisch sortiert, wie im E-Commerce. Ne? Mhm. Also sag, okay, welche Fähigkeiten sind für mich richtig wichtig? Ist es für mich wichtig, dass die Person eher die Fähigkeit oder die Passung zum Team irgendwie passt? Dann habe ich meine Slider, meine Filtern und dann ändern sich halt die Sortierungen der jeweiligen Kandidaten und mit denen ich dann halt hauptsächlich meine Zeit dann investieren soll. Das kann ich auch alles mit, keine Ahnung, gleich 100 oder 1000 Kandidaten auf einmal ins System reinwerfen und das System arbeitet halt das Ganze für mich ab. Ja. Guckt, welchen Kandidaten muss ich nachfragen, wo muss ich mich mal melden und so weiter und so fort. Aber es gibt eine harte Grenze. Die harte Grenze ist immer dann da, wo eine Entscheidung getroffen werden soll. Hm. Entscheidet die KI nicht. Ja. Sie bereitet alles vor, sie gibt mir sozusagen meine Shortlist, alle Informationen, die dieser Kandidat mir liefern wollte. Aber am Ende, wen lade ich ein, wen sage ich ab, wie ist die Kommunikation am Ende mit dem Kandidaten, das muss dann die Person am Computer dann halt machen. Da ist der Riegel halt davor. Ob irgendwann mal die KI freizügig von irgendjemand gegeben wird, kümmere dich um alles und sagt die Leute, es gibt Gesetze, die das verbieten, aber die Gesetze sind oft nicht für die Ewigkeit. Ich selber finde, es gibt Grenzen, wo der Automatismus sein soll. Am Ende sollte immer noch ein Mensch die Entscheidung treffen. Ja. Ziel ist, dass wir von der Vorsortierung, Screening, Vorarbeit bis zum Interview 80-90% der Arbeit übernehmen können, damit am Ende das Gespräch tatsächlich nicht 15 Minuten ist, sondern man sich da Zeit für den Kandidaten nehmen kann, weil man auch diese Zeit bekommen hat.
Ja.
Das ist so die Vision und Mission, die wir haben, ist halt durch KI mehr Zeit für den Menschen dann zu bekommen.
Das ist ja auch ein großes Motto, was du verfolgst. Also auf der einen Seite gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, bei Catch direkt auszurechnen, wie viel Zeit erspart man, wenn man x Bewerbung bekommt und dann den Prozess automatisiert und wie viel Geld ist diese Zeit wert. Aber auf der anderen Seite ist ja euer Motto gar nicht, diese Zeitersparnis vorzunehmen und damit Geld zu sparen, sondern vor allem die Zeit dann in die richtig guten Kandidaten rein zu investieren. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Personalverantwortlichen zusammen. Und Zeit ist immer Mangelware. Also mal Regeltermine wirklich auch zu machen über Monate hinweg, ist meistens schwierig. Da gibt's immer einen Monat, da ist jemand anderes ausgefallen in der Personalabteilung. Dann kommt das zu kurz und damit kommen natürlich Kandidaten zu kurz, weil man sortieren muss, Absagen vorbereiten muss etc. Beim Thema, du möchtest nicht, dass die KI die finale Entscheidung trifft. Da gibt's ja auch zwei Parameter. Einmal den Parameter, darf man das, was ist jetzt moralisch in Ordnung, aber ja auch auf der anderen Seite, wie stark ist die Klarheit desjenigen, der euch die Informationen geliefert hat. Also ich nehme mal ein Beispiel, bleiben wir beim Sales-Thema. Jemand hat gewisse Ideen, wen er dort sucht, hat auch ein Stellenprofil. Du kennst es aber wahrscheinlich selber auch aus der Praxis und wir kennen es auch aus der Zusammenarbeit. Stellenprofil ist nicht immer gleich, was ist im Markt möglich. Stellenprofil ist auch nicht immer gleich, worauf wird dann wirklich geachtet, wenn jemand mit vor Ort ist. Was ist denn wichtig, damit man dann auch der Personalverantwortliche diese Gedanken kanalisiert, die richtigen Informationen mit reingibt? Und ist das auch ein Grund, wieso du vielleicht sagst, die KI sollte die Entscheidung gar nicht vollumfänglich treffen?
Also tatsächlich, wir beginnen bei ganz am Anfang ist, man tauscht sich mit der KI aus, wonach suche ich?
Ja.
Sie stellt aber bei uns auch Fragen zur Passung. Ne? Also wie ist die Kultur im Team, wo die Person reingehen soll, des Unternehmens? Was sind die Skills und Fähigkeiten, die die Person am Ende mitbringen sollte und so weiter und so fort? Das ändert sich aber vielleicht auch mitten in dem Prozess. Das ist halt auch einer der Forschungsbereiche, in denen ich dann eher sitze, während die Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, alle tatsächlich schon im Tool funktional und genutzt werden und schon 100, wenn nicht sogar tausende von Personalentscheidungen simuliert und weitergelernt werden, ist halt der andere Teil, wie groß ist der Switch von einer Position zu einer anderen. Also ich habe jetzt einen Kandidaten oder ich habe in meinem Kopf eine Vorstellung, was mein perfekter Kandidat ist.
Ja.
Jetzt gibt es Branchen und Segmente, wo ich diese Person einfach nicht bekommen werde, weil ich sie vielleicht regional gar nicht bekommen kann. Ich bin in einem 10.000 Dorf, in Seelendorf, und ich suche nach einem Spezialisten, oder noch schlimmer, ich suche halt nach einem Dachdecker oder einen Handwerker. Ne? Also da wissen wir alle, Handwerker super begehrt, super schwer zu bekommen, und der braucht noch einen Meistertitel, schon 20 Jahre Erfahrung und so weiter und so fort.
Ja, vor 10 Jahren war es der Cloud-Software-Architekt, heutzutage ist es der Dachdecker mit Meistertitel.
Genau, den Cloud-Software-Architekt, den findest du, weil die KI schon den Job zum größten Teil einen Teil davon machen kann, aber halt der Handwerk, das wird die KI meines Erachtens nicht übernehmen können, auch wenn sich irgendwelche Leute Roboter in der Zukunft vorstellen, aber ich glaube, bis dahin dauert es noch im Moment. Aber wenn ich jetzt jemanden bekomme, der halt nicht die perfekte Lösung ist, sitze ich ja gerade dran, dass ich aktuell ist es eher mathematisch, dass es halt über Vektoren berechnet werden kann, wie groß ist der Aufwand, den ich betreiben müsste, aus diesen Kandidaten mein Idealkandidat zu machen. Und das über 100 Kandidaten oder mehr. Vergleichbar, ich glaube, am einfachsten sich das vorzustellen, ist Google Maps. Ja. Ich bin hier und ich würde gerne nach Hause mit dem Auto fahren. Es gibt 5 Wege, die ich fahren kann. Einer ist halt kürzer, der andere hat einen Stau, ist aber vielleicht vom Sprit effizienter, der andere ist schneller und so weiter und so fort.
Ja.
Und gegebenenfalls zu Fuß und noch mit der Bahn und also die ganzen Wege, und es wird alles ausgerechnet. Ein ähnlichem Prinzip wird halt genommen, indem ich halt Hunderttausende von Profile und Stellen, also gematchte Personen und den Stellen und untereinander, kann man halt sehen, wenn das da hier ist der Kandidat A und das hier ist Kandidat B und früher haben wir uns für B entschieden, was ist die Differenz zwischen diesen beiden Kandidaten, und das ergänzen wir dann halt noch mit Informationen, was ist es jetzt ein Studium, ist es eine Ausbildung, ist es nur eine Zusatzqualifikation und so weiter und so fort.
Ja.
Und damit kann ich halt aus einem noch nicht ganz perfekten Kandidat kann ich sagen, okay, warte ich jetzt 3 Monate, bis vielleicht ein perfekter Kandidat ankommt, oder investiere ich 3 Monate in Kandidat A, indem er noch diese und diese Schulung halt bekommt, und dann habe ich diese Person da. Ich finde halt das super sexy aus 2 Gründen. Grund Nummer 1 ist Re- und Upscaling, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das halt ein Thema, wenn ich mir Konzerne angucke, wo ich auch einige Zeit unterwegs war, dass halt Personen gekündigt werden, um sie später, 6 Monate später, nachdem sie bei der Arbeitsagentur waren, eine Schulung bekommen haben, wieder reinzuholen. Wieso habe ich ihnen nicht gleich diese Schulung angeboten? Dass so etwas zur Verfügung gestellt wird. Und das andere, was das Ganze halt super angenehm macht, ist, dass ich durchkalkulieren kann. Auf der einen Seite kann ich halt jemand in der Regel günstiger einstellen, als wenn ich auf diesen perfekten Kandidaten warte, schneller. Und dadurch, dass ich in jemand investiere und sozusagen Wertschätzung für diese Person von Tag 1 bringe, ist halt auch seine Wertschätzung gegenüber das Unternehmen hoffentlich höher.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass man sozusagen die Loyalität kaufen kann damit, das kann man nicht. Aber es ist ein reibungsloseres Onboarding, was dann auch dadurch möglich wäre.
Ja.
Ich würde mal sagen, so 6 Monate, und dann ist das bei uns auch im Tool fertig integriert. Aber bis dahin ist halt noch ein bisschen Forschung.
Ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil ich kenne unglaublich viele Unternehmen da draußen, die immer nur Geld ins Recruiting stecken. Die haben immense Kosten pro Einstellung. Und man muss ja auch mal ausrechnen, man rechnet ja immer nur die Kosten pro Einstellung für den Recruiting-Kanal plus die Zeit, die dort rein investiert wird. Aber was dann halt auch die Kosten der Vakanzen auf der Zwischenzeit, das ist ja immens, sich da mal einen Mitarbeiter zu nehmen und zu sagen, willst du nicht mal den Meister machen? Wir stellen dich dafür x Zeit frei oder wir zahlen dir vielleicht den Meister oder was auch immer, ist oftmals so viel günstiger und hat so einen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung. Berücksichtigt dann eigentlich auch solche Parameter wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Dachdecker, es haben sich 2 Dachdecker beworben, beide hätten Lust, auch einen Meister gefördert durch die Firma zu machen. Und dann werden wahrscheinlich auch noch so Parameter mit berücksichtigt. Der eine hat in den letzten 5 Jahren 3-mal gewechselt, der andere war 10 Jahre beim letzten Arbeitgeber, der eine hat eine Freundin, die am Bodensee wohnt, obwohl er in Hamburg wohnt. Es werden dann auch solche Parameter mit berücksichtigt, weil das ist ja auch dann eine wichtige Abwägung. Oder das kommt dann nochmal ein bisschen danach.
Das mit der Freundin nicht, aber tatsächlich Parametern, die berücksichtigt werden. Ich glaube, eine der spannendsten Parametern ist halt schon die Zeitspanne. Also dass halt, wenn ich meine Fähigkeit gerade vor kurzem erlangt habe, dann gibt es halt auch Leute, die diese Fähigkeit vor langer, langer Zeit mal erlangt haben. Und ein Mittelding. Und man muss sich das eher wie so einen Hügel vorstellen, wer halt Erfahrung hat mit einer bestimmten Fähigkeit, die er vor 5 Jahren erlangt hat und die letzten 5 Jahre auch nutzte, ist sein Ranking definitiv höher als jemand, der das vor 10 Jahren gelernt hat, aber die letzten 5 Jahre nicht nutzte. Oder jemand, der das letztes Jahr erst gelernt hat, also jemand, der seinen Meister letztes Jahr abgeschlossen hat. Und jemand, der halt vor 5 Jahren seinen Meister abgeschlossen hat und durchgehend aber auch als Meister tätig war, während jemand anders hat vor 10 Jahren seinen Meister abgeschlossen und hatte in der Zwischenzeit gewechselt auf, keine Ahnung, ins Büro oder ist aber halt nicht mehr operativ tätig in ihrer Tätigkeit, wird anders gehandhabt. Ja. Also es sind halt schon da, sind Dutzende von Parametern, die halt diesen Abgleich halt machen. Am Ende ist es halt für die KI erheblich einfacher, multidimensionalen Daten zu vergleichen. Also wenn ich mir angucke, regional, also wie hoch ist der Abstand dieser Person zur Arbeitsstelle?
Ja.
Hat sie Führerschein? Was für eine sprachliche Kommunikation? Also kann sie Deutsch und Englisch? Hobbys schließen wir in der Regel aus. Ja. Sie werden mit analysiert, aber sie haben keinen allzu großen Einfluss drauf. Jetzt habe ich halt diesen Potpourri an Parametern für jeden einzelnen Kandidat und die Gewichtungen zwischen dem Kandidat und der Stelle, die wird halt von der KI nach so einer Art Personas. Also während ich diese Stelle erstelle, ich versuche es mal bildhaft darzustellen, stellt sich die KI vor, was für Personen du mit dieser Stelle jetzt suchst und würde dann sagen, guck mal, der Max, der ist schon Persona X, würde ganz gut passen, während Sebastian mit seinem technischen Know-how ist er so ziemlich nicht geeignet als Dachdecker. Ja, würde meine Frau auf jeden Fall unterschreiben.
Die Verbildlichung ist auch extrem wichtig. Also wir machen das auch immer gerne, so einen Bewerber-Avatar ganz am Anfang zu definieren. Im besten Fall gibst du dem auch einen Namen, eine Altersspanne, ob derjenige jetzt vom Land kommt oder von der Stadt oder was auch immer. Also auch diese Parameter, um das dann gut einschätzen zu können, das kennt man ja auch aus der Erfahrung. Also zum Beispiel sogar ein Großteil, die bei uns bei Krüger Consulting arbeiten, kommen gar nicht direkt aus Hamburg, sondern wir haben tatsächlich unsere besten und auch langfristigsten Mitarbeiterbindungen bei Personen, die irgendwie aus dem Umland kommen, die 30, 50, 100 Kilometer entfernt von Hamburg eigentlich geboren und aufgewachsen sind und irgendwann mal zum Studieren nach Hamburg gekommen sind. Das sind zum Beispiel für uns Top-Kandidaten. Sowas könnte ich ja dann auch reinspeisen und könnte dann quasi auf Basis dessen diesen Bewerber-Avatar kreieren. Das heißt, wir lernen schon einmal ganz wichtig daraus, es ist manchmal auch besser als Unternehmen, an die Einstellung jetzt zu denken und die mögliche Weiterentwicklung, als nochmal 6 bis 12 Monate auf den richtigen, frisch gebackenen Wunschkandidaten zu warten, wo man ja auch nochmal mehr rein investieren muss, weil der hat ja auch einen höheren Verdienst zum Einstieg, der hat vielleicht dort auch nochmal andere Anforderungen. Die Einarbeitung ist ja dann auch wieder teurer, wenn er mehr verdient in der Zeit und trotzdem eine Zeit lang braucht, um fit zu werden. Das sind ja auch alles nochmal wichtige Parameter. Du hast jetzt schon mal angesprochen, Hobbys werden nicht bewertet. Ich hatte auch so einen Gedanken bei KI und Menschlichkeit. Ein paar Sachen werden ja auch vom EU-Act ausgeschlossen. Also man darf ja nicht diskriminieren, man darf alle möglichen diese Sachen natürlich nicht. Aber kann es nicht vielleicht sein, dass ich meine Vorurteile als Benutzer der Plattform über diese KI einfach nochmal vervielfache und dann noch vorurteilsbehafteter vielleicht auch handle?
Tatsächlich nicht. Also das dafür habe ich so, oder haben, hat das ganze Team schon von Tag 1 sich mit beschäftigt. Nummer 1, statistisch gesehen sind deine Entscheidungen und das, was du machst, haben sie keinen Einfluss. Also wir reden hier von Hunderttausende von Recruiting-Entscheidungen. Da ist halt die eine einzige Entscheidung, wird sie vernachlässigt. Zweitens, was das Ganze auch noch so macht, ist, wir arbeiten nicht mit den Rohdaten des Kandidaten direkt. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Jeder Kandidat hat einen anonymisierten Zwilling. Die KI bekommt immer nur den anonymisierten Zwilling. Sie bekommt nie den vollständigen Max zu sehen. Wir bekommen halt das Lebenslauf als Beispiel und extrahieren alle relevanten Informationen, aber immer in anonymisierter Form. Also die KI bekommt jetzt keinen Vorname und Nachname. Sie hat keine Geschlechtsinformationen. Es hat keine Informationen über meine Herkunft, meine religiöse Einstellung, meine politische Einstellung und so weiter und so fort. Bei den Hobbys muss man ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass sie ausgeschlossen werden.
Ja.
Es ist halt, jeder Hobby wird in seiner Relevanz berücksichtigt. Wenn ich jetzt am Auto schraube und ich bewerbe mich zusätzlich als Kfz-Mechaniker und ich arbeite als Kfz-Mechaniker und in meiner Freizeit schraube ich gerne in Autos, hat das eine höhere Relevanz.
Ja.
Wenn ich jetzt aber Kfz-Mechaniker bin und in meiner Freizeit Gitarre spiele, hat das gegebenenfalls eine geringere Relevanz für den Job und somit, damit das halt nicht unfair ist, dass der eine halt in seiner Freizeit super gerne schraubt und der andere halt eher Musik macht, weil das wäre eine Diskriminierung, einfach nur, weil ich in meiner Freizeit was anderes mache als in meinem Job, werden die halt die Gewichtung ist halt sehr, sehr niedrig.
Ja.
Naja, es ist eher so für eine Gewichtung von, ich habe jetzt 10 Kandidaten, die fast alle Zwillinge voneinander sein könnten anhand des Profils.
Ja.
Wie soll ich die am Ende sortieren?
Ja.
Und das macht die KI da nicht. Die sagt einfach, dass du hier sind Top 10 Leute, die sind alle identisch. Für mich heißen die alle Peter Müller, theoretisch. Also steht einfach anonym da, was die KI angeht. Für den Recruiter, für den Personaler stehen halt alle Daten frei. Ne? Also sieht halt die ganzen Namen der Personen und Telefonnummer, also alle Informationen, die der Kandidat freigegeben hat. Die KI sieht die halt nur nicht. Also mit die persönlichen Daten sind in der Datenbank ersichtlich für den Kunden.
Ja.
Diese Informationen werden aber nicht an die KI weitergegeben. Daher kann sie gar nicht oder kann sie nur geringfügig Vorurteile haben. Es kann zum Beispiel Vorurteile können so reinkommen wie, okay, diese Person hat eine staatliche Universität studiert, während der hat eine privaten Universität studiert. Wenn der Ruf einer Universität höher ist, aber das sind halt jetzt nicht mehr auf die Person runterbezogen, sondern das sind dann leider gesellschaftliche Vorurteile, die praktisch nicht aus den Statistiken rausgeholt werden können, weil sie einfach auch in der Entscheidung des Recruiters eine Relevanz haben würde, würde ich jetzt sagen, alle Recruitern finden halt jemand von einer bestimmten Universität viel besser als von einer anderen Universität und die KI würde sagen, nö, ich darf das jetzt nicht berücksichtigen, dann würde sie ihren Job halt nicht mehr machen.
Ja.
Also das sind so irgendwelche gewollte Regeln und welche die halt nicht, aber anhand des Namens zum Beispiel darf sie halt nicht Entscheidungen treffen.
Ja, okay, verstehe. Ja, ich habe damals auch extra bezüglich der Hobbys, deswegen kam mir auch diese Frage in den Sinn. Ich habe damals extra, als ich mich als Ingenieur beworben habe, das Hobby Schach noch vor alle anderen gedacht, weil ich dachte, das macht doch hier einen super Eindruck, wenn ich mich da bewerbe. Aber damit hätte ich euch nicht austricksen können.
Nein, hättest du nicht. Nein, bei dem Schach, nee. Wäre es wahrscheinlich von den Personen in die nerdige Person wahrscheinlich gelandet, hätte vielleicht ganz cool gewesen, aber ich glaube, der Schach hätte da in dem ganzen Talentpool keinen großen Einfluss gehabt.
Ja, er hätte keinen großen Einfluss gehabt. Thema Mitarbeiterbindung hatten wir auch schon angesprochen und du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Onboarding-Prozessen und ein wichtiger Punkt, aber ja auch bei der Mitarbeiterbindung, der sehr häufig unterschätzt wird, weil jedes Mal, wenn wir mit unseren Kunden darüber sprechen, was macht ihr zur Mitarbeiterbindung, jedes Mal, wenn vielleicht ein Kunde zu uns kommt und sagt, wir haben jetzt richtig was zur Mitarbeiterbindung unternommen, dann kommt halt so eine Benefitliste aus, so Benefits, wo man sich dann manchmal fragt, sind die nicht eh Standard? Mhm. Bahnticket kann man ja machen, Wellpass kann man ja machen. Wo man sich dann halt manchmal fragt, und das soll jetzt wirklich die Mitarbeiterbindung erhöhen. Aus dem Vorgespräch mit Marlene, da hattet ihr ja auch schon über das Thema Führung zur Mitarbeiterbindung gesprochen. Und du hattest ja auch da verschiedenste Erfahrungen mit Vor-Ort-Kultur, Remote-Kultur. Ich glaube, darauf müssen wir jetzt gerade gar nicht so stark eingehen. Mit Covid ist das eh so ein bisschen wieder untergetaucht vom Gesprächsthema. Aber wie denkst du, was sind die wichtigsten Parameter für eine hohe Mitarbeiterbindung? Gerade auch, weil du ja auch in deiner Historie schon sehr, sehr viele Mitarbeiter auch geführt, gebunden, dich vielleicht auch mal wieder getrennt, dann wieder jemanden neu eingestellt hast. Dementsprechend, wie ist da deine Philosophie dazu? Was ist notwendig, um eine langfristige Mitarbeiterbindung aufrechtzuerhalten?
Wertschätzung würde ich mal ganz weit oben packen.
Ja, ist Wertschätzung also, Geld oder bedeutet das auch noch mehr?
Da muss man sich halt mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Talenten halt auseinandersetzen. Ja, also ja. Wenn jetzt jemand unterdurchschnittlich verdient, dann ist halt jede Gehaltserhöhung eine Wertschätzung.
Ja.
Verdient jemand, es gibt so Statistiken zu Gehaltshöhen, ab wann das gar nicht mehr so einen großen Einfluss mehr hat, dann ist es Freizeit, vielleicht Wertschätzung. Aber es kann halt selbst mit der Auswahl der Benefits, also ich gebe mal kurze Anekdote. Kunde packt die Benefits in seine Stellenanzeige. Ja. Standardmäßig stehen immer die gleichen Benefits.
Ja.
Und klar stehen da drinnen der Obstkorb und die Mahlzeit und dass die halt auch noch im Fitnessstudio im Büro haben, wo man teilnehmen kann, mitmachen kann. Dass es halt regelmäßige Mittags-Events gibt, wo Schulungen gemacht werden, Workshops und man da teilnehmen kann während der Lunch. Wir haben die das Knowledge Lunch Break gebracht. Nachteil ist, dass wenn ich diese Benefits aufliste und die Person, die ich jetzt targete, nicht dazu passt, also sie haben nach einem LKW-Fahrer gesucht
ja.
und präsentieren Benefits, die halt nur Personen, die vor Ort sind oder sein können, relevant sind.
Ja.
Und was dann aus meiner Perspektive nicht wertschätzend ist, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Aber in der Regel ist es, ich frage gerne. Ich setze mich gerne dann halt in meinen Quartals- oder halbjährlichen Mitarbeitergespräche und stelle dann die Fragen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, zuhören. Aber halt diese Wertschätzung muss nicht immer monetär und muss nicht immer über Benefits sein. Ich glaube, das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Das sollte man immer auch schon während des Onboardings irgendwo mitbekommen. Oftmals nutzen Unternehmen so etwas wie Persönlichkeitsanalysen. Ich glaube, das ist, wenn man ein offenes Ohr hat, nicht immer unbedingt notwendig. Es gibt immer so, ist so ein guter Kompass, in welche Richtung man gehen sollte. Aber an sich die Frage stellen, fühlst du dich gewertschätzt und gut aufgenommen in Unternehmen? Wenn die Antwort ist, ja, einfach mal nachfragen, wo hapert's? Wie könnte man das Gefühl der Wertschätzung steigern?
Ja.
Und dann wird man das schon mal hören. Wenn, kann auch sein, dass man sagt, so ist, ja, aktuell reicht das Geld nicht bis zum Ende des Monats oder ich würde gerne die Weltreise machen, ich würde gerne was sparen oder ich hatte das auch schon mal bei mir im Unternehmen damals vor einigen Jahren, dass ein Mitarbeiter ankam und meinte so, ja, wir sind hier gerade frisch Eltern geworden, ich würde gerne einfach mein Arbeitspensum etwas reduzieren.
Ja.
Okay, dann lass uns mal darüber reden, wie wir das hinbekommen können. Und haben dann gemeinsam eine gute Lösung dafür gefunden. Ich glaube, das ist so die Mitarbeiterbindung, einfach auch frühzeitig schon mal zuzuhören und vielleicht den Keim einer Unzufriedenheit relativ frühzeitig zu erlöschen, bevor halt ein gutes, wichtiges Thema im HR, Quiet Quitting, führt ja nicht nur dazu, dass ich irgendwann mal die Mitarbeiter nicht habe, sondern dass ich halt bevor er einen neuen Job gefunden hat, ich praktisch für keine Performance bezahle.
Ja.
Und das versuche ich auch immer sofort zu vermeiden. Ne? Also ja. Dadurch, indem man halt zuhört.
Ja, Quitting ist ja unser Thema. Wir versuchen ja gerade Menschen aus einer festen Tätigkeit heraus zu erwischen, die dann zum Wechsel motiviert sind. Klar, aber es gibt ja trotzdem immer wieder Gründe, Lebenssituationen etc. Ein weiterer Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch, dir einen Raum zu schaffen, zu sprechen, bevor was auftritt. Also in ganz vielen Unternehmen höre ich jährliche Mitarbeitergespräche. Und dann gibt es irgendwie mal was mit dem Teamleiter, dann wieder HR und irgendwie sind die nicht so nah dran, vielleicht dann manchmal auch am Menschen. Allein an der Frequenz habe ich das ja gerade schon rausgehört, alle 3 bis 6 Monate den Raum schaffen, um über Dinge zu sprechen, noch bevor es irgendwie auf der Herdplatte am Überkochen ist, sondern dass man im Vorfeld schon spricht. Wie stehst du zu einem Gedanken? Ich habe immer diese Philosophie, ist jetzt mal egal, was für Benefits das sind, ob das jetzt der Wellpass ist, eine Kultur, irgendein Benefit, den man erst nach einem Jahr im Unternehmen bekommt, was auch immer. Wie ist deine Philosophie? Meine Gedanken sind immer, ich versuche im Stellenangebot nur das Nötigste nach außen zu tragen und versuche dann so eine Art Köcher zu haben aus Benefits. Und ich habe da drin 10 Pfeile, 3 packe ich ins Stellenangebot und die anderen kann man dann immer wieder auch nochmal nachschießen, um dann halt dementsprechend natürlich auch so eine Candidate Journey, wenn er bei einem tätig ist, natürlich dann auch gut begleiten zu können. Wie ist dazu deine Philosophie? Würdest du raten, alles ins Jobangebot zu machen? Würdest du, wie würdest du das handhaben oder wie würdest du es einem Unternehmen empfehlen, Hand zu haben?
Ganz spannend, weil ich sehe halt Benefits ein bisschen anders. Die Frage ist, für wen und wieso? Benefit ist für mich ein Werkzeug, um jemand zu überzeugen, zu mir rüber zu wechseln oder sich zu bewerben. Wenn wir jetzt aus der technischen Perspektive angucken, so ein Entwickler, werde ich mit vielen der Benefits diese Person gar nicht so wirklich greifen, sondern die Tätigkeit ist der Benefit. Ist das, was ich ihm anbiete, was er bei mir schaffen kann und erschaffen kann, so interessant, dass halt alle anderen Möglichkeiten da draußen nicht so spannend sind, dann ist halt der Obstkorb total irrelevant. Wenn ich jetzt in einer Umgebung bin, aktuell am Arbeiten bin, wo die persönliche Weiterentwicklung stockt, weil jeder, der über mir ist, einfach nur wegen längerer Zugehörigkeit über mir steht und nicht, weil er mehr weiß oder kann, ist so etwas wie Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, so etwas schon ein Benefit, der relevant ist. Daher, ich würde nie alle 10 rausschmeißen, weil meine aktuelle Theorie wäre, dass viele davon gar nicht relevant sind. Ich vielleicht diese dann noch mal als Zusatzmotivation nach dem Kennenlernen noch mal reinbringen und so, apropos, ich weiß, du hast eine weitere Anfahrt. Wir würden auch deinen Fahrtweg subventionieren, unterstützen. Daher eher für die Gruppe, die ich ansprechen will, relevanten Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Altenpflege, dass man eine rotierende oder passendere Art der Arbeitszeiten erschafft. Nochmal zum Thema Lkw-Fahrer, weil das waren dann eine der Benefits, die dann eher genannt wurden als relevant für den Lkw-Fahrer, ist, dass er halt nicht jeden Abend mit diesem Lkw zur Zentrale fahren muss und dann nochmal wieder nach Hause fahren, sondern dass, wenn möglich, kann er sogar nach Hause damit fahren, dort parken und muss nicht das Ganze nochmal pendeln, hat so ein bisschen mehr private Zeit. Stellenbezogene Benefits würde ich halt, wo ich sage, das ist ein Benefit, mit dem ich halt die Talenten für diesen Job halt greifen kann. Die zusätzliche Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, eine 50 Euro Spesenkonto, solche Sachen, das würde ich dann erst im Interview halt nochmal zusätzlich erwähnen. Ja. Weil sie werden, das ist jetzt meine ganz persönliche, nicht statistische, empirisch ausgewertete Meinung, sie werden sich das wegen 10 Benefits nicht zusätzlich bewerben, sondern wegen 2, 3 Benefits, die für mich gerade relevant sind. Ja. Klar, wenn ich nicht genau weiß, wonach ich suche, packe ich halt 10, weil ich hoffe, dass 2, 3 von diesen 10 halt für diese Person passen. Ich würde gucken, dass ich halt die Stellen oder die positionsrelevanten Benefits rauskristallisiere. Ansonsten hat man so einen ewig langen, so eine ewig lange Stellenanzeige und wir sind alle schon von Stories bei YouTube, Instagram und so etwas gewohnt, eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne zu haben, und wenn halt die Stellenanzeige ewig lang ist, dann hat man den bis zu den Benefits schon verloren.
Ja, wenn du heute, vor allem im besten Fall, also was ist deine Philosophie, aber ich bin immer ein großer Freund davon, die wichtigsten Benefits schon nach ganz oben zu bringen in eine Stellenanzeige, weil heutzutage ist es ja so, man will direkt in irgendeine Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, beim Entwickler würde ich vielleicht das Projekt und die Vision und die Sprachen, mit denen gearbeitet wird, etc. nach oben bringen und danach vielleicht paar relevante Benefits, dass so auch Hygienestandardfragen beantwortet werden. Arbeite ich im Homeoffice? Ja, nein. Dass dann der Entwickler für sich entscheiden kann, okay, dann fällt es kategorisch, kommt es nicht in Frage, oder es kommt kategorisch grundsätzlich in Frage, und dass man danach mit dem Stellenprofil reinstartet. Man ist ja auch heutzutage so, wenn man da 2, 3 Punkte liest, wo man dann einfach wirklich abschweift gedanklich, dann ist das Stellenangebot weg. Also wenn man heutzutage scrollt, man hat 2 Zeilen gelesen, es war nicht wertvoll, dann ist man weg. Wie würdest du empfehlen, eine optimale Stellenanzeige so ganz grob aufzubauen?
Exakt das gleiche wie vorhin. Stellenabhängig würde ich halt entscheiden, ist es die Tätigkeit, die halt der Benefit ist, oder ist die Tätigkeit eh die gleiche?
Ja.
Nehmen wir mal an, handwerkliche Tätigkeit, die jemand schon seit 20 Jahren macht, soll sie einfach nur bei mir im Betrieb die nächsten 20 Jahre machen. Dann würde ich die Benefits ganz weit oben hinpacken, ne? Weil ich muss der Person nicht mehr erklären, was ihre Tätigkeit ist und was sie bei mir machen soll, sondern das weiß sie. Ein Kfz-Mechaniker weiß, dass er zu tun hat. Gegebenenfalls, wenn zum Beispiel jetzt aber die Tätigkeit als Kfz-Mechaniker ist mit Luxusautos oder ganz besondere Sportwagen, Oldtimern oder so etwas, dann würde ich das, würde ich die Stelle nach oben packen. Ist es halt nur ganz nochmal das, was er woanders auch macht, dann würde ich die Benefits nach oben packen und die Stelle nach unten. Ist halt, wie interessant und spannend die Tätigkeit ist. Wenn ich jetzt einfach nur irgendeinen Entwickler haben will, dann würde ich halt die Benefits auch eher nach oben packen. Suche ich halt einen Entwickler, weil ich ein super spannendes Projekt habe, KI-Entwicklung oder sonst was, würde ich halt die Stelle oben hinpacken und die Benefits weiter nach unten. Also das ist so. Ich glaube halt stellenabhängig und personenabhängig. Also was ist der Interesse? Ne? Also
ja. Okay, verstehe. Ja, hat mich einfach deine Meinung sehr stark interessiert. Beide nutzen ja auch von Amit den Recruiting Performance Check.
Genau.
Und der hat ja dann eh auch einige Empfehlungen, und ich finde, die decken sich auch relativ gut mit dem, wenn man da wirklich tief in dem Thema drinsteckt, was man halt auch wahrnimmt. Aber einfach nochmal, dass man da kurz generell darüber gesprochen hat. Jetzt eine sehr spannende Frage zum Abschluss. Gerade für so ein Mittelstandsunternehmen. Viele dieser Unternehmen, die stecken ja noch ein Stück weit auch in der Digitalisierungsstufe fest. Mhm. Das heißt, da ist halt noch nicht alles digitalisiert. Da freut man sich, dass das Bewerbermanagementsystem überhaupt die Daten korrekt löscht und dass Absagen automatisch versandt werden. In dieser Phase befinden sich ja auch sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Würdest du den raten, jetzt direkt in das Thema KI einzusteigen? Welche Hausaufgaben müssten im Vorfeld noch gemacht werden? Oder was würdest du diesen Unternehmen mal so ganz grob raten?
Tatsächlich würde ich raten, sofort in das Thema KI mit KI-Lösungen einzusteigen und nicht mit bastel mir eine KI. Was ich einfach viel zu viel draußen sehe, ist, dass jeder jetzt versucht, seine eigenes Süppchen, irgendeine eigene KI aufzusetzen. Das macht meines Erachtens wenig Sinn. Es gibt da draußen halt, was vorhin angesprochen, mit Amens oder mit Catch und mit einigen anderen Unternehmen. PeopleIX habe ich auch letztens getroffen in Köln. Einige, die halt schon fertige Lösungen haben, wo die KI Bestandteil der Lösung ist. Da muss ich nicht erst warten, bis ich mit meinem Digitalisierungsprozess fertig bin. Die richtig schlauen Lösungen sind halt schon so konzipiert, dass sie, wir nehmen jetzt mal einen Fax weg, aber dass sie halt mit altmodischen E-Mail-Kontakt, mit WhatsApp, mit allen möglichen Kommunikationswege schon angebunden sind, so dass ich mich gar nicht mehr warten muss, bis ich mit der Digitalisierung durch bin, sondern dass ich diese Lösungen nehme, um meine Digitalisierung voranzutreiben. Also nicht erst die Digitalisierung machen, sondern die Lösung schiebe ich ein bisschen an sich kann ich das in einigen auch außerhalb vom Recruiting und HR, ob es jetzt E-Commerce ist, ob es jetzt auch im Maschinenbau ist, ist, dass ich halt nicht mit der Digitalisierung ende und dann halt in die KI, mit der KI starte, sondern dass ich die KI sozusagen vorschalte, damit sie für mich die Aufgabe übernimmt, die ich halt in der Digitalisierung durchführen soll. Als Beispiel, wenn ich jetzt nur Briefe einscannen muss, kann ja die KI alles für mich schon mal extrahieren und sortieren und auslesen, besser als viele der OCRs, die da sind, also aus dem Bild einen Text extrahieren, klassifizieren, ja, vorarbeiten und das Ganze rausschicken. Da muss ich nicht erst warten, bis halt meine Digitalisierung abgeschlossen ist. Im Gegenteil, ich würde es halt vorschalten und die KI soll letztendlich die Digitalisierung für mich vorantreiben. Das, ja. Da, finde ich, macht sie großen Mehrwert.
Finde ich mega spannend. Vielen Dank auch für die Einblicke. Es gibt ja hin und wieder auch mal die Möglichkeit, vielleicht von dir einen Vortrag, einen Podcast, ein Webinar oder irgendwas dergleichen online zu finden, wenn man dir so ein bisschen folgt. Auf welchen Kanälen würdest du denn empfehlen, dass man dir folgen sollte, damit sowas auch nicht an einem vorbeigeht?
Zum Leidwesen meiner Kinder bin ich nur bei LinkedIn unterwegs. Also da poste ich relativ häufig auch viel zu eigenen Forschungen und Entwicklungen. Also ich verbringe auch viel meiner Freizeit tatsächlich immer noch in der algorithmischen Seite der KI und teile das halt gerne mit meiner Community. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Personalrecruiter und HR-Leute sich dadurch eher gelangweilt fühlen. Aber ich würde mal sagen, ich habe so um die 30% meiner Community sind tatsächlich Leute aus dem HR-Bereich. Und ein anderer Teil ist halt eher aus der KI-Forschung. Ich liebe beide Bereiche. Ich mag gerne den Austausch zwischen diesen beiden Bereichen. Bin jetzt auch am Mittwoch bei der ZP Nord hier in Hamburg unterwegs, um sowohl als auch zu treffen Personalern wie halt Freunde aus der KI-Bubble, die entweder etwas für HR machen oder einfach nur als Ausrede genutzt haben, nach Hamburg zu kommen und treffen uns dann halt, um uns da die neuesten Trends mal anzuhören. Daher, wenn irgendjemand die Kombination aus KI, geforschende KI, nicht ChatGPT-Nutzung und das neueste Prompting, sondern tatsächlich ein bisschen tiefer in der Mathematik einsteigen will und HR erfahren will, gerne bei LinkedIn folgen, Kontaktanfrage schicken, einfach nur stalken, alles in Ordnung.
Sehr gut, und am besten sagen, es kam bei dem Podcast zustande, damit wir noch eine zweite Episode haben. Gerade von Max gehört, gerade frisch im Krügercast mit dabei. Deswegen, also wenn das Thema gefallen hat, dann gerne einmal so dementsprechend auch auf den Podcast reagieren, weiterleiten, liken, alles, was dazugehört. Ansonsten bleiben Sie dran bis zum nächsten Podcast. Vielleicht haben wir bald auch wieder Sebastian Kielmann mit an unserer Seite. Mal schauen, was sich ergibt, je nachdem, wie es angekommen ist. Und dann bis dahin. Ciao.